Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wenden uns heute Morgen noch einmal dem 17. Vers im 2. Korintherbrief, Kapitel 2 zu. Wir sind ja nicht wie die vielen, so schreibt der Apostel Paulus, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Wer ist dazu tüchtig, am Triumphzug des gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn durch diese Welt teilzunehmen und durch die Verkündigung des Evangeliums den einen ein Wohlgeruch Christi zu sein und den anderen ein Geruch zum Tode? Diese Frage stellt der Apostel Paulus am Ende von Vers 16. Wer ist dazu tüchtig? Er gibt darauf die Antwort, indem er sich zunächst mit aller Entschiedenheit von denen abgrenzt, die aus der Verkündigung des Wortes Gottes ein Geschäft machen und nicht davor zurückschrecken, das Wort Gottes zu verfälschen, sodass es im Grunde kein Evangelium mehr ist. Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, so schreibt Paulus hier. Und anschließend charakterisiert er diejenigen, die dazu geeignet sind, im Triumphzug Christi mitgeführt zu werden. Und zunächst hebt er ihre lauteren, reinen und uneigennützigen Motive, also Beweggründe, hervor. Sondern, wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Also aus Lauterkeit. Hier geht es um die uneigennützigen, reinen Motive im Herzen des Apostels und seiner Mitarbeiter. Und das gilt für die Gemeinde Jesu insgesamt. Darum ging es uns in der letzten Predigt über diesen Vers. Und als nächstes erwähnt Paulus den Ursprung seines Dienstes, wenn er schreibt, aus Gott, aus Lauterkeit, darüber haben wir gesprochen, und aus Gott reden muss. Das gilt sowohl für seine Berufung als auch für den Inhalt seiner Verkündigung. Und das gilt auch für seine Mitarbeiter. Paulus sagt ja hier, wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Er bezieht also hier seine Mitarbeiter mit ein. Im Unterschied zu den falschen Propheten, Petrus nennt sie falsche Lehrer, mit ihren verderblichen Lehren, von denen es in Jeremia 27 heißt, ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, sondern sie weissagen Lüge in meinem Namen. Im Unterschied zu diesen falschen Lehren wusste sich Paulus von Gott zum Dienst am Evangelium berufen. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie der erhöhte Herr ihm auf der Straße nach Damaskus begegnete und ihn zu seinem Dienst berief. Und Paulus konnte das dann später den Galatern bezeugen, dass Gott ihn bereits vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hatte. Paulus hatte sich nicht wie die falschen Lehrer, von denen er sich distanzierte, selbst berufen. Er wusste sich von Gott berufen. Und insofern geschah sein Dienst aus Gott. Hatte also seinen Ursprung in Gott. Wenn wir auch keine Regel davon ableiten können, so haben es doch manche von Gott berufene Verkündiger des Evangeliums so erlebt, dass sie von Gott auf die eine oder andere Weise dazu überredet werden mussten, in diesen speziellen Dienst am Evangelium einzutreten. Im Grunde genommen beinhaltet jede göttliche Berufung zum Dienst eine Überwindung unseres Eigenwillens. Wenn das auch nicht immer so offenkundig ist, wie zum Beispiel bei Mose und Jeremia, die bestimmte Einwände vor Gott geltend machen wollten. Herr, so heißt es bei Jeremia, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Eine Klage Jeremias im Blick auf seine Berufung zu diesem schweren Dienst. Du hast mich überredet. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Als der bekannte Evangelist Moody, wohl ein Mann des freien Willens, von Gott her seine Berufung empfing, auch in anderen Teilen der Welt das Evangelium zu verkündigen, nicht nur in Chicago, wo er zu Hause war, da widerstand er dem Ruf Gottes, bis er endlich seinen Widerstand aufgab und einwilligte. Gott war ihm zu stark geworden. Und Gott beglaubigte dann durch viele Bekehrungen seinen Verkündigungsdienst. Wir haben es heute Morgen schon gehört in der Andacht vor der Gebetsstunde, dass Luther, die damals vor vielen Jahrhunderten die Konfrontation mit dem Katholizismus nicht gesucht hat. Er hätte lieber ein ruhiges und stilles Leben geführt. Aber er wurde von Gott dort hineingedrängt. Er wurde überwunden. Gott war ihm zu stark geworden. Und so konnte er sich dann auch in dieser Situation vor Gott und den Menschen bewähren und ein klares Zeugnis ablegen für das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Wir haben ja in dieser Woche, in der vergangenen Woche, das Reformationsfest gefeiert. Wir denken nicht nur an spezielle Dienste der Verkündigung, wie bei Paulus und seinen Mitarbeitern. Wir denken an jeden, der zur Gemeinde Jesu gehört und in irgendeiner Form zum Dienst am Evangelium berufen ist. Die Frage ist, geschieht nicht immer die Bekehrung eines Menschen, wie auch der damit verbundene Ruf zum Dienst, durch ein Überreden von Seiten Gottes? Geschieht es nicht immer gegen unseren Willen und gegen unsere Natur? Haben wir unsere Willigkeit nicht allein in Christus? Ist es nicht immer wieder ein Wunder der Gnade Gottes, wenn jemand willig wird, das Wort Gottes anzunehmen, es nicht nur zu hören, sondern sich im Glauben darauf einzulassen, damit eins zu werden? Es ist ein Wunder der Gnade Gottes, wenn wir bereit sind, unser Vertrauen auf uns selbst loszulassen. Es ist immer ein Wunder, loszulassen. Das, worauf wir so gerne unser Vertrauen setzen, auch unser eigenes Gut sein wollen, was ja im Kern böse ist, weil es seinen Ursprung nicht in Gott hat, sondern in dem verhängnisvollen Versprechen der alten Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Im mitmenschlichen Bereich ist es sehr nützlich, wenn Menschen das Gute wollen und auch das Gute tun, aber hier geht es ja um unsere Beziehung zu Gott. Hier geht es um das, was Gott betrifft. Wie kann ein Mensch vor Gott bestehen? Und da spielt das Gut sein wollen und das Gute tun aus sich selbst heraus vor Gott keine Rolle. Im Gegenteil, es steht unter dem Gericht Gottes. Das ist nicht so einfach für einen Menschen, das Böse im Guten zu erkennen, was moralisch, was an sich moralisch böse ist, da haben wir keine Probleme. Da hat auch der Mensch außerhalb der Gemeinde Jesu in der Regel keine Probleme. Aber auch wir haben manchmal unsere Probleme, das zu erkennen, dass das, was wir an Gutem produzieren aus uns selbst, in den Augen Gottes im Grunde genommen böse ist, weil es nicht seinen Ursprung hat in Gott. Es geht um den Ursprung dessen, was wir denken, um den Ursprung dessen, was wir tun. Und das loszulassen, das unters Kreuz zu bringen, das ist ein Sterbensweg. Das ist ein inneres Sterben, das nur der Geist Gottes in uns bewirken kann. In einer Biografie über Samuel Zeller, der, wie wir wissen, in Männedorf in der Schweiz ein Erholungsheim geleitet hat und vielen Menschen, schwer kranken Menschen, zum Segen geworden ist. Von ihm wird beschrieben, wie er zur Heilsgewissheit kam. Unter der Überschrift "Ich aber starb" erzählt sein Neffe Alfred Zeller, bei dem Pastor Wilhelm Busch oft zu Gast gewesen ist, wie die letzte Bastion seiner Selbstgerechtigkeit überwunden wurde, bevor er zur Gewissheit der Vergebung seiner Sünde kam. Musste etwas überwunden werden, musste etwas zerbrochen werden, musste ein Sterbensprozess durchgestanden werden. Samuel Zeller lernte eine junge Diakonisse kennen, die zum frohmachenden Glauben der Vergebung ihrer Sünden gekommen war, nachdem sie zuvor Höllenqualen erlitten habe. Alfred Zeller, der Neffe von Samuel Zeller, schreibt: "Höllenqualen, denkt Samuel. Das ist es, was ich haben muss. Meine eigene Gerechtigkeit ist mir genommen, zumindest dachte er so. Sie ist ein unflätiges Kleid, meine Ruhe, das heißt also meine Selbstsicherheit, mein Ruhm, meine Kraft ist dahin, damit kann ich vor Gott nicht bestehen. Aber eins muss ich haben, Höllenqualen, das fehlt mir noch." Und nun ringt der Arme nach Höllenqualen. Und sie kommen nicht. "Samuel, willst du denn nicht einfach sagen, da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an, nackt und bloß, o kleid mich doch, hilflos, ach, erbarm dich noch, unrein, Herr, flieh ich zu dir, wasche mich, sonst sterb ich hier." Und endlich ist es dann soweit, auch die Höllenqualen hat er aufgegeben. Er starb hinsichtlich seiner Eigengerechtigkeit vor Gott und durfte nun durch den Glauben an Christi Blut und Gerechtigkeit die Rechtfertigung vor Gott empfangen, die, wie Paulus schreibt, Römer Kapitel 5, zum Leben führt. Er musste erst sterben. Das ist oftmals ein Prozess, ein längerer Prozess, ein kürzerer Prozess. Das ist biografisch ganz unterschiedlich. Aber um dieses Sterben herum kommt keiner, der wirklich in das Reich Gottes hinein will. Und der als ein Berufener, als ein von Gott Berufener gelten möchte. Einer, dessen Berufung vom Ursprung her in Gott begründet ist. Ob nicht der Apostel Paulus in den 3 Tagen nach seiner Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus auch einen solchen Sterbensprozess durchmachte, sodass er dann bezeugen konnte, was mir früher Gewinn war, das achte ich nun für Schaden. Philipper, Kapitel 3, eine ganz, ganz wichtige Stelle, hilfreich für uns alle noch einmal zu begreifen, was eigentlich Evangelium ist im Unterschied zum Gesetz, was Glaube bedeutet im Unterschied zu den Gesetzeswerken. Da schreibt der Apostel Paulus: "Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet." Was war ihm denn Gewinn? Darüber schreibt er in den Versen zuvor. obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, also rein menschlicher Vorzüge. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, auf seine menschlichen Vorzüge, was es auch immer sein mag, so könnte ich es vielmehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, das heißt, auch meine Vorfahren waren Hebräer, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen, rein äußerlich, in seinem Tun, in seiner Frömmigkeit, untadelig. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Was heißt das? Worauf ich stolz war, worauf ich mein Vertrauen gesetzt habe in der Vergangenheit, das habe ich nun um Christi willen für Schaden erachtet, für Verlust. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden, ein Verlust geworden. Und ich erachte es für Dreck, für Müll, könnte man auch sagen, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Wörtlich die Gerechtigkeit von Gott aufgrund des Glaubens. Paulus hatte das alles hinter sich gelassen. All das, worauf er früher sein Vertrauen gesetzt hat, worauf er stolz gewesen war, all das musste er nun und hat er auch losgelassen. Das, was ihm früher großer Gewinn war, das war ihm nun zum Schaden geworden, zum Verlust geworden. Um Christus zu haben, um ihn zu gewinnen, um in ihm und seiner Gerechtigkeit erfunden zu werden. Ein wunderbares Beispiel für das Sterben des alten Menschen, was ja im Grunde genommen schon am Kreuz geschehen ist, aber was sich dann eben auch als Prozess in unserem Leben vollzieht. Sowohl bei unserer Bekehrung als auch im Laufe unseres weiteren Glaubenslebens tut Gott immer wieder dieses Werk der Überwindung unseres Widerstandes gegen sein Wort. Und Jakobus wendet sich an Gläubige. An Gläubige, nicht an Ungläubige, an Gläubige. Wenn er schreibt, nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Widerstrebt dem Wort Gottes nicht. Nimm es an in Sanftmut. Gott hat die Starken zum Raube, so heißt es in Jesaja 53, 12. Und das sind wir alle von Natur. Ohne Ausnahme. Wir sind alle von Natur aus stark. Auch die Schwachen sind im Grunde genommen im Blick auf ihre Eigengerechtigkeit stark und müssen überwunden werden. Wir alle sind von Natur aus stark in unserer angeborenen Selbstgerechtigkeit und Selbstbehauptung vor Gott, was sich dann manchmal auch im Umgang mit anderen Menschen zeigt. Bei der Bekehrung und Berufung zum Dienst geht es an unseren Lebensnerv. Da geht es ums innere Sterben. Und nur so haben wir das Leben aus Gott und hat unser Dienst am Wort Gottes seinen Ursprung. In Gott geschieht dieser Dienst, wie Paulus hier schreibt im 2. Korintherbrief, aus Gott heraus. Hat also seinen Ursprung in Gott, nicht in uns selbst. Das ist ganz entscheidend wichtig. Das gilt für unsere Bekehrung. Unsere Bekehrung hat ihren Ursprung nicht in uns, sondern in der ewigen Erwählung Gottes, in seiner Absonderung, in seiner Berufung, dann auch der Dienst. Nur so sind wir tüchtig zum Dienst am Wort Gottes. Das ist also die Antwort auf die Frage, eine der Antworten auf die Frage des Apostels Paulus, wer ist hierzu tüchtig, wer ist dazu geeignet, in diesem Triumphzug Jesu mitzugehen, im Dienst am Evangelium. Doch nicht nur das neue Leben, das Paulus empfangen hatte und seine damit verbundene Berufung zum Dienst hatte seinen Ursprung in Gott, also aus Gott, wie er hier sagt, sondern auch der Inhalt seiner Predigt. Und beides gehört ja aufs Engste zusammen. Das lesen wir im Galaterbrief. Da spricht Paulus in Kapitel 1 von seiner Absonderung, vom Mutterleib an, abgesondert für Gott, berufen von Gott für einen bestimmten Dienst. Und Gott hat Christus in ihm geoffenbart, den er dann verkündigte. Christus, den er verkündigte unter den Heiden. Das war also der Inhalt seiner Predigt. Christus und Christus allein im Zentrum des Evangeliums. Dazu wusste Paulus sich berufen, diesen Christus zu verkündigen. An die Korinther schrieb Paulus die bekannten Worte: Ich hielt es für richtig, unter euch nicht zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus wusste vieles. Er hat viele Wahrheiten gepredigt, aber im Zentrum stand Christus, der Gekreuzigte. Über Christus hinaus gab es für Paulus nichts. Und dort, wo man versuchte, dem vollbrachten Erlösungswerk Christi zur Verherrlichung Gottes und unserem ewigen Heil irgendetwas an eigenem Tun, auf das man sich verließ, hinzuzufügen, war Paulus auf dem Plan, um die Gläubigen wieder zurechtzubringen. In Galatien ist das ja in ganz besonderer Weise geschehen, dass die Gläubigen abgerutscht waren in die Wertgerechtigkeit, sodass Paulus ihnen schreiben muss: Ihr Galater, oh ihr Galater, wer hat euch bezaubert? Im Geist habt ihr angefangen, das heißt, ihr habt euer Vertrauen ganz allein auf die Gnade Gottes in Christus gesetzt, nicht auf eigenes Tun. Und im Fleisch, durch irgendwelche Zusätze, Beschneidung, Beobachtung irgendwelcher Speisevorschriften oder Tage, dadurch im Fleisch wollt ihr es jetzt vollenden? Da ist Paulus auf dem Plan, in aller Schärfe, sicherlich in Liebe, aber auch in aller Klarheit und Schärfe und Strenge, versucht er die Gläubigen wieder zurechtzubringen. Christus und Christus allein, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt, Kolosserbrief, an der die Gemeinde Jesu durch den Glauben teilhat, das war seine Botschaft, die ihren Ursprung in Gott hat. Wenn der Herr den falschen Propheten den Vorwurf machen musste, dass sie Lügen weissagten, dann entsprach ihre Botschaft ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen Vorstellungen und Träumen von Gott und seinem Tun. Ihre Botschaft hatte ihren Ursprung nicht in Gott, sondern ihre Botschaft hatte ihren Ursprung in ihnen selbst und in dem Geschmack ihrer Zeit. Paulus schreibt den Galatern: Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Etwas anderes ist es allerdings, wenn die Verkündiger vor Gott die Frage bewegen: Was braucht denn eigentlich die Gemeinde zur Zeit? Was ist einfach dran im Blick auf die Verkündigung? Wo liegt jetzt der besondere Schwerpunkt der Verkündigung? Das ist etwas anderes. Das ist durchaus berechtigt, dass man sich diese Frage stellt und sich auch vor Gott bewegt im Gebet. Herr, zeige mir das. Du kennst doch die Herzen. Du weißt doch, wo der Schuh drückt. Du weißt doch, was die Geschwister brauchen. Du allein weißt es. Und insgesamt die Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Was das Volk Gottes damals brauchte, zur Zeit der Reformation, das wissen wir. Und ich denke, heute braucht sie dasselbe. Nicht ein Vorwärtsschreiten, sondern eine Rückkehr zum Zentrum des Evangeliums. Bei all den anderen Wahrheiten, die auch verkündigt werden dürfen. und auch sollen. Der Inhalt der Verkündigung ist uns von Gott her in der Bibel vorgegeben. Das ist großartig. Wir haben nichts anderes zu verkündigen, als was wir hier in der Bibel schon haben und uns vorgegeben worden ist. Und darin haben wir die Wahrheit geoffenbart und darin allein haben wir das rechte Gottesbild. Calvin meint, dass die Worte Jesu an die samaritische Frau am Jakobsbrunnen, ihr wisset nicht, was ihr anbetet, Johannes 4, einen bemerkenswerten Satz darstellten. Durch ihn, so schreibt er, werden wir darüber belehrt, dass man auf dem Gebiet der Religion keine unüberlegten Versuche machen und nichts dem Zufall überlassen darf. Wenn die richtige Erkenntnis Gottes fehlt, verehrt man nicht mehr Gott, sondern ein Phantom und Schattenbild. Die Menschen können nicht als irren, wenn sie sich vom eigenen Gutdünken ohne das Wort und den Auftrag Gottes leiten lassen. Im Grunde genommen betet man dann einen anderen Gott an. Nicht den Gott der Bibel, der sich in Christus geoffenbart hat. Wir brauchen das rechte Gottesbild. Und das finden wir allein in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Und diese Botschaft ist es, die in unserer Zeit an vielen Orten fast gänzlich verschwunden ist. Die Botschaft vom ewigen Heil, das wir allein in Christus haben. Diese Botschaft haben wir im Kern zu verkündigen. Alles haben wir in Christus, wie Paulus ja am Ende dieses Verses schreibt. Christus ist die Mitte unserer Verkündigung und nur so sind wir tüchtig zum Dienst am Wort Gottes. Sein Dienst als Apostel, so schreibt Paulus, geschah vor Gott. Er geschah aus Lauterkeit, er geschah aus Gott, der Ursprung lag in Gott und er geschah vor Gott. Das bedeutet doch, dass er sich in seinem ganzen Leben und Dienst in der Verantwortung vor Gott sah. Paulus und seine Mitarbeiter wussten sich in allem Gott gegenüber verpflichtet. Ihre gesamte Existenz war wie ein aufgeschlagenes Buch vor Gott. Nicht nur in dem Sinne, dass Gott ja alles weiß, was unser Denken und Trachten betrifft. Da haben wir es ja auch am vergangenen Sonntag gehört, in dieser wichtigen und lehrreichen Predigt über Psalm 139. Sondern es war ihnen ein tiefes Verlangen, nichts vor Gott verborgen zu halten. Gott kennt uns durch und durch. Er weiß, was in unserem Innersten vorgeht, besser als wir. Aber wir sollten danach trachten, ihm Einblick zu schenken in alles, was unser Leben und unsere gesamte Existenz betrifft. Von unserer Seite aus haben wir diese Verantwortung. Und wie manches Mal mögen sie die Apostel das Gebet aus Psalm 139 gesprochen haben, erforsche mich, Herr, und prüfe, wie ich es meine. Erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Was ist das? Was bedeutet das? Sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Auf einem trüglichen Wege, der mich von Gott wegführt. Prüfe mich, Herr. Ich kann das selbst nicht erkennen, wenn du mir nicht Licht schenkst von oben. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig, dass wir immer wieder auch dieses Gebet vor Gott bringen, um ihm Einblick zu gewähren in unser Innerstes, das er ja längst kennt, aber dass es uns geoffenbart wird. Das ist übrigens auch Sinn und Zweck der sogenannten Gabe der Weissagung. Die Gabe der Weissagung laut 1. Korinther Kapitel 14 bewirkt, dass Menschen in das Licht Gottes hineingestellt wird und das Verborgene ihrer Herzen offenbar wird vor Gott. Das, was sie vorher gar nicht gesehen haben. Und ich denke, das ist ganz wichtig auch für unsere Zeit, für jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Und das sollten wir immer wieder auch beim Bibellesen erfahren, dass Gott hineinleuchtet durch sein Wort in unser Herz und plötzlich uns Dinge offenbar werden, die uns vorher verborgen waren, für die wir blind waren. Man spricht ja von den sogenannten blinden Flecken. Andere mögen sie sehen, aber wir selbst sehen sie nicht. Wir sind blind dafür. Also muss uns Gott die Augen öffnen. Das geschieht in der Verkündigung immer wieder auch durch den Geist, durch die Gabe der Weissalbung, die den einzelnen Verkündigern verliehen ist. Aber es ist wichtig, dass wir persönlich auch immer wieder mit diesem Gebet vor Gott treten und sagen, Herr, erforsche mich. Erkenne mein Herz, siehe, wie ich es meine. Ob ich auf bösem Wege bin, ob ein Weg, wörtlich, der Mühsal oder des Abgottes, ein abgöttischer Weg bei mir ist, ja? Dass ich etwas mehr liebe als dich, mach mir das offenbar. Gibt es Dinge in meinem Leben? Gibt es Menschen in meinem Leben? Gibt es irgendetwas in meinem Leben, was ich mehr liebe als dich? Und wenn Gott darüber Licht schenkt, dürfen wir uns beugen und demütigen vor ihm und dürfen das unters Kreuz bringen. Welch eine Botschaft haben wir doch, welch eine herrliche Botschaft, damit wir nicht in die Irre gehen. Paulus und seine Mitarbeiter führten im Unterschied zu den falschen Lehrern einen Wandel im Lichte Gottes, im Scheinwerferlicht seines Wortes. Nur in dieser Verantwortung vor Gott konnten sie der Gefahr entgehen, den Leidenswegen auszuweichen, die mit dem Ärgernis des Kreuzes und der Knechtsgestalt der Gemeinde Jesu zusammenhingen. Wir wollen ja von Natur aus alle etwas sein, ja? Etwas gelten, etwas Großes sein. Und so auch die Gemeinde Jesu insgesamt. Die möchte gerne anerkannt sein in der Gesellschaft. Sie möchte nicht geächtet sein. Wer möchte das schon gerne? Ich wurde erinnert an den Erweckungsprediger Wesley, John Wesley. Man kann auch von den sogenannten Arminianern, von den Vertretern des freien Willens, wichtige Dinge lernen. Er lebte in einer Zeit, in der das Evangelium ganz neu auf den Leuchter gestellt wurde durch Gottes Gnade. Das verhinderte in England eine Revolution, wie sie in Frankreich geschehen ist. Es kam zu einer gewaltigen geistlichen Bewegung in England. Viele Menschen kamen zum lebendigen Glauben. Whitfield ist auch ein Begriff in diesem Zusammenhang. Das bedeutete aber auch immer wieder Verfolgungsleiden. Für die Verkündiger, ganz speziell für die Verkündiger des Evangeliums. Und dann trat eine gewisse Sättigung ein. Das heißt also eine gewisse Anerkennung von Seiten der Gesellschaft. Die Erweckungsbewegung wurde anerkannt. Und dann flogen eben nicht mehr die Steine. Und darüber wunderte sich Wesley und dachte, stimmt etwas nicht mit meiner Verkündigung? Ja? Wir merken also, wie diese Leute gedacht haben, ganz anders als wir. Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, daraufhin bewegen wir uns jetzt. Und darauf wollen wir uns durch Gottes Gnade, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist auch vorbereiten lassen. Die falschen Lehrer versuchten, das Ärgernis des Kreuzes zu umgehen, das Leiden, das damit verbunden war. Paulus wusste viel vom Leiden zu sagen und es wurde schon in seine geistliche Wiege hineingelegt. Gott ließ ihm sagen durch Ananias, und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und das lesen wir ja in der Apostelgeschichte oder in dem sogenannten Leidenskatalog, den er anführt. 2. Korinther, Kapitel 11. Was in Wahrheit vor Gott ein Triumph war, das war in den Augen der damaligen Welt verachtenswert. Und so ist es bis in unsere Zeit. Wenn wir von Triumph sprechen, müssen wir das vom Triumph des Evangeliums in dieser Welt, müssen wir das richtig einordnen. Ja? Es ist nicht ein Siegeszug, wie man sich das nach weltlichem Verständnis so vorstellt. Nur so konnten sie und können wir tüchtig sein zum Dienst am Evangelium. Am Ende dieses Verses wird alles, was Paulus in diesem Vers sagt, von dieser einen Klammer umfasst. Von dieser einen Klammer umfasst. Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott, in der Verantwortung vor Gott, in Christus. Das ist die große Klammer, die all das umfasst, was Paulus hier zuvor ausgeführt hat. In Christus, das heißt in unserem Stellvertreter. Im Blick auf alles, was Paulus über die rechten Verkündiger des Wortes Gottes sagt, ist Christus unser Stellvertreter. Das ist wichtig, unser Stellvertreter. Schauen wir uns sein Leben an bis zum Sterben am Kreuz. Wie lauter und uneigennützig war es. Alles tat er, um seinen himmlischen Vater zu verherrlichen, um ihn groß zu machen. Seine Sendung hatte in Gott seinen Ursprung. Er wusste sich von Gott gesandt. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Der Vater hatte ihn gesandt. Das wusste der Herr Jesus. Und der Inhalt seiner Predigt war deckungsgleich mit den Gedanken seines Vaters. Was der Vater dachte, dachte auch der Sohn. Was der Vater gesagt haben wollte, das sagte auch der Sohn. Und was der Vater tat, so sagt der Herr Jesus, das tat auch der Sohn. Und ständig ging er in der Verantwortung vor seinem himmlischen Vater seinen Weg, in wahrer Gottesfurcht. Er ist der Einzige, der Gott wirklich respektiert und gefürchtet hat. Der Einzige. Von Natur aus fürchten wir Gott nicht. Im Gegenteil. Er ist immer der Einzige zunächst einmal. Und darin ist er unser Stellvertreter. Das ist die frohe Botschaft, die wir haben im Evangelium. Der Sohn, was er tat, was er dachte, wie er sich gab, sein ganzes Wesen, durch und durch lauter, rein, vollkommen, in vollkommener Schönheit und vollkommener Harmonie. Ganz wunderbar. Wie heißt es? Prophetisch im Alten Testament vom Herrn Jesus, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Das war er wirklich, der Schönste unter den Menschenkindern. Gemeint ist sein Wesen. Und das ist eben die herrliche Botschaft des Evangeliums, von der Paulus und seine Mitarbeiter lebten, was ihre Freude und Zuversicht war und auch unsere Freude und auch unsere Zuversicht ist, ihr Lieben. Dass uns alles in Christus, unserem Stellvertreter, zugerechnet worden ist aufgrund des Glaubens. Er ist unsere Gerechtigkeit vor Gott, dem Vater. Er ist unsere Lauterkeit. Er ist unsere Gottesfurcht. Unser Stehen vor Gott, in der Verantwortung vor Gott. Er ist im Grunde genommen der Ursprung unserer Bekehrung und auch unseres Dienstes. Für Gott. Unsere Unlauterkeit, das sind wir nämlich von Natur aus, alle durch die Bank. Niemand von uns ist ausgenommen davon, kein einziger. Wir sind von Natur aus alle unlautere Wesen. Unsere Eigenmächtigkeit sind wir auch, unsere Selbstherrlichkeit wurde unserem Herrn Jesus Christus im Tode zugerechnet. Und seine Gerechtigkeit, das heißt sein Leben, wurde uns zugerechnet. Und so sind wir und bleiben wir vor Gott immer Bettler. So hat Luther gesagt, es wird ihm zugeschrieben, dieses Wort, wir sind Bettler. Das ist wahr. Wir sind es und wir bleiben es auch. Bettler, die von Gott alles umsonst bekommen haben und immer wieder auch von ihm bekommen. So haben wir es gehört in der Schriftlesung am vergangenen Sonntag aus Jesaja Kapitel 55, Vers 1. Es ist alles umsonst, das heißt gratis, das heißt aus Gnaden. In uns selbst sind und bleiben wir Bettler, in Christus sind wir unbeschreiblich reich. Und von daher, und nur von daher, von seiner Stellvertretung her, darf unser Leben durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes mehr und mehr durchdrungen sein von den Wesenszügen Christi, durch die wir tüchtig gemacht sind, im Triumphzug Christi mitgeführt zu werden. Von daher dürfen auch wir es bekennen, was Paulus hier den Korinthern geschrieben hat. Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott. In Christus. In Christus. In unserem Stellvertreter. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deinen lieben Sohn, für unseren Herrn Jesus Christus, der unser Stellvertreter ist. In all dem, was du von uns erwartest, was recht ist vor dir, was dir wohlgefällig ist, Vater im Himmel, in all dem ist er unser Stellvertreter. Alles haben wir in ihm, alles hast du uns, Vater im Himmel, in deinem geliebten Sohn geschenkt. Hab Dank, dass es sich auch auswirkt, mehr und mehr wachstümlich, in unserem praktischen, alltäglichen Leben, durch die Kraftwirkung deines Heiligen Geistes. Amen.